Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 99. Vers der 6. Sure, der Sure an Om.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der dazu aufruft, über das Geschehen in der Natur nachzudenken, um in ihr Zeichen für die göttliche Existenz und Allmacht zu erkennen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er, Gott, ist der, der vom Himmel Wasser hinabregnen lässt, mit dem wir vielfältiges Wachstum hervorbringen. Grünes, aus dem wir Ähren voller praller Körner heranwachsen lassen, und aus den Dattelpalmen Büschel voller Früchte dicht an dicht, und Gärten mit einer Vielfalt an Trauben, Oliven und Granatäpfeln bringen wir hervor, von dem einiges einander ähnlich ist, anderes nicht. Betrachtet ihre Früchte und ihr Reifen. Wahrlich, in all dem sind Zeichen für die Glaubenden, Zeichen der Allmacht Gottes.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 26. Februar 2022, gleich dem 7. Nisan 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt die Sendereihe, so wird gesagt. Anschließend hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestags des Märtyrertodes von Imam Musa Kasim. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenminister Amir Abdullahian: Iran wird bei den Wiener Gesprächen nicht von seinen roten Linien abweichen. Vorübergehende Einreise von in der Ukraine lebenden Iranern in die Slowakei gestattet. Und Irans Sicherheitschef: Der Westen ist direkt verantwortlich für Kriege und Krisen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenminister Amir Abdullahian: Iran wird bei den Wiener Gesprächen nicht von seinen roten Linien abweichen. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran, Hossein Amir Abdullahian, hat in einem Telefongespräch mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov am Freitag die in Wien laufenden Verhandlungen zur Aufhebung der US-Sanktionen sowie den aktuellen Stand dieser Verhandlungen erörtert. Dabei bekräftigte Amir Abdullahian, dass Iran bei den Wiener Gesprächen nicht von seinen roten Linien abweichen werde. Die 8. Wiener Gesprächsrunde zur Aufhebung der US-Sanktionen gegen den Iran wurde am 8. Februar in Anwesenheit der iranischen Delegation und der Delegationen der G4+1, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China nach einer 11-tägigen Pause zu Beratungen der Delegationen mit ihren jeweiligen Hauptstädten in der österreichischen Hauptstadt wieder aufgenommen und wird seither auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Formaten ausgetragen. Unterdessen reiste Amir Borelkani, Chefunterhändler des Iran, am Mittwochabend zu einem kurzen Besuch nach Teheran, aber die iranische Delegation befindet sich in Wien und wird die Beratungen fortsetzen. Im Telefongespräch mit dem russischen Außenminister verwies Amir Abdullahian ferner auf die Entwicklungen in der Ukraine sowie auf die Situation der in der Ukraine lebenden iranischen Staatsbürger, brachte seine Hoffnung auf eine politische Lösung der Krise zum Ausdruck und sagte: Die Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit der in der Ukraine lebenden iranischen Bürger ist eine ernsthafte Priorität für Teheran. Lavrov sprach sich dabei für die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Islamischen Republik Iran aus und erklärte: Moskau hat die Position des Iran in Wien immer unterstützt und arbeitet gut mit seinen iranischen Freunden in Wien zusammen und wird dies auch weiterhin tun. Der russische Außenminister erläuterte Moskaus Haltung zur Ukraine-Krise, kritisierte die Haltung westlicher Länder und versicherte, dass Russland ernsthafte Anstrengungen unternehme, um das Leben von Menschen und Bürgern anderer Länder, einschließlich des Iran, zu schützen. Vorübergehende Einreise von in der Ukraine lebenden Iranern in die Slowakei gestattet. Die in der Ukraine lebenden Iraner dürfen nach Angaben der Botschaft der Islamischen Republik in Wien vorübergehend in die Slowakei einreisen. Laut einer Mitteilung der iranischen Botschaft in Österreich ist aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Ukraine die Ein- und Durchreise von in der Ukraine lebenden ausländischen Staatsangehörigen, einschließlich iranischer Staatsangehöriger, in das slowakische Hoheitsgebiet zur Rückkehr in ihr Herkunftsland erlaubt. Zuvor hatte die iranische Botschaft in Warschau angekündigt, dass in der Ukraine lebende Iraner das Land nach Rücksprache mit der polnischen Regierung verlassen könnten. Die Botschaft hat ein Hauptquartier zur Unterstützung der Iraner eingerichtet. Auch der slowakische Außenminister sagte gestern in einem Telefongespräch mit dem iranischen Außenminister, iranische Staatsbürger können über die Grenzen der Ukraine in die Slowakei einreisen und dann in den Iran zurückkehren. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian setzte seine Telefonkonsultationen mit einigen Außenministern der ukrainischen Nachbarländer fort und sprach mit dem slowakischen Außenminister Ivan Korchok über die Situation der in der Ukraine lebenden Iraner, bilaterale Beziehungen und internationale Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse. Nach langen Spekulationen über Spannungen zwischen Russland und der Ukraine haben russische Truppen am Donnerstagmorgen ihre Militäroperationen auf ukrainischem Territorium begonnen und sind in verschiedenen Teilen des Landes vorgerückt. Russische Truppen haben außerdem vollständige Kontrolle über die ukrainische Kleinstadt Melitopol im Südosten des Landes ohne Schießerei übernommen. Das teilte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkov heute früh in Moskau mit. Vor 2 Monaten legte die russische Regierung den Vereinigten Staaten und der NATO ihr vorgeschlagenes Paket von Sicherheitsgarantien vor, das zum einen die Ukraine daran hindern sollte, der NATO beizutreten, und zum zweiten den Abzug der NATO-Truppen aus Osteuropa umfasste. Westliche Verantwortungsträger lehnten jedoch Russlands Vorschläge ab, und auch ukrainische Verantwortliche lehnten Gespräche über die Umsetzung des Minsker Abkommens ab, einschließlich eines Waffenstillstands zwischen den Kiewer Streitkräften und Streitkräften der autonomen Regionen in der Ostukraine ab. Daraufhin erkannte Russland die Unabhängigkeit der Republiken Luhansk und Donetsk in der Ostukraine an und startete auf Ersuchen der Behörden dieser Regionen eine Sonderoperation. Irans Sicherheitschef: Der Westen ist direkt verantwortlich für Kriege und Krisen. Ali Shamkhani, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran, hat mit Verweis auf die Auseinandersetzungen und Krisen in der Ukraine den Westen direkt für die Kriege und Krisen verantwortlich gemacht. »Nichts ist ekelhafter als Krieg«, schrieb Shamkhani am Freitag auf Twitter. »Wenn aber der Westen auf verschiedene Weise versucht, der nationalen Sicherheit der Länder Schaden zuzufügen, ist er tatsächlich direkt verantwortlich für die Kriege und Krisen, die mit dem Ziel entstehen, der westlichen Strategie zu widerstehen«, schrieb Shamkhani in seinem Tweet weiter. Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran schrieb am Donnerstag in einem weiteren Tweet dazu: »Der Zusammenbruch der Finanzmärkte und der starke Anstieg der Energiepreise aufgrund der Krise im östlichen Teil Europas haben gezeigt, dass Instabilität und Unsicherheit in all ihren Formen in der östlichen Hemisphäre den westlichen Interessen ernsthaften Schaden zufügen werden. Die Ukraine-Krise könnte lehrreich sein«, hieß es darin weiter. Auch der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian twitterte am Donnerstag nach den jüngsten Entwicklungen in der Ukraine: »Die Ukraine-Krise hat ihre Wurzeln in NATO-Provokationen. Wir sehen den Rückgriff auf Krieg nicht als Lösung. Es ist eine Notwendigkeit, einen Waffenstillstand herzustellen und sich auf eine politische und demokratische Lösung zu konzentrieren.« Ukraine-Krise. UN-Resolution scheitert am Widerstand Russlands im Weltsicherheitsrat. Russland hat sein Veto gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrates eingelegt, die einen Stopp der Militäroperationen in der Ukraine fordert. Moskau legte bei der Abstimmung im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen in New York wie erwartet ein Veto gegen den Text ein. China, Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate enthielten sich. Bei der Abstimmung votierten 11 von 15 ständigen und nichtständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates dafür. Der Entwurf der Resolution verurteilt Russlands Militäreinsatz aufs Schärfste und bekräftigt die Souveränität und territoriale Integrität sowie die Unabhängigkeit und Einheit der Ukraine. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte am Freitagabend nach der Sitzung des Sicherheitsrates, die Vereinten Nationen seien entstanden, um den Krieg zu beenden. Wir würden niemals aufgeben, Frieden zu erzielen, und die Führer müssten auf den Weg des Dialogs und des Friedens zurückkehren. Der UN-Generalsekretär betonte, dass die in der Ukraine beteiligten Parteien das humanitäre Völkerrecht respektieren müssen und forderte die freie Durchfahrt von Konvois für humanitäre Hilfe in der Ukraine. Dies war bereits die dritte Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates in dieser Woche zu einer Resolution gegen Russland, das diesen Monat, Februar, den Vorsitz im Sicherheitsrat führt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt bei Temperaturen um 9 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 5, Mashhad 12, Isfahan 10, Shiraz 14 und Bandarabas 21 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In schneller Abfolge kommunikativer, politischer und militärischer Aktionen hat Russland das Heft des Handelns in Mittelosteuropa an sich gerissen. Washington und die NATO stehen düpiert und können jetzt nur noch zuschauen, welche Stücke Moskau wie schnell aus dem ukrainischen Staatsgebiet unter seine Kontrolle bringt, erläutert der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, im Gespräch mit Pars Today. Hörstel sieht zwar einen klaren Rechts- und Vertragsbruch auf der russischen Seite, gibt aber zu bedenken, dass Washington und die NATO solche Politik bereits seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion gegen Russland einsetzen. Hören Sie den ersten Teil dieses Interviews.
Herr Hofstedt, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharocki.
Ja, vielen Dank. Herr Hofstedt, bis vor wenigen Tagen hat man geglaubt, dass kein Krieg beginnen wird. Nun ist das Schlimmste eingetreten. Seit Donnerstagmorgen, Ortszeit, herrscht Krieg in der Ukraine. Spricht der breite Angriff russischer Truppen auf die Ukraine dafür, dass der Krieg seit Monaten geplant war?
Ja, das ist nun ganz eindeutig, lieber Herr Scharocki, dass hier eine solche Aktion der russischen Truppen nicht innerhalb von 2 Tagen oder sowas angeordnet werden kann, einfach, sondern da wurde tatsächlich seit Monaten geplant. Und wir können davon ausgehen, dass zu Beginn des russischen diplomatischen Vorstoßes die Planung bereits in den Umrissen feststand, auf jeden Fall. Vermutlich aber tatsächlich auch schon in Einzelheiten. Das heißt, als die Russen fertig waren mit ihrer militärischen Planung, haben sie den diplomatischen Vorstoß begonnen. Sehr klug, so macht man das. Das ist nichts Hinterhältiges, das ist einfach professionell. Die Amerikaner machen das die ganze Zeit. Und ich gebe Ihnen ein ziemlich furchtbares Beispiel dafür. Die haben im August 2019 den INF-Vertrag, also das heißt Intermediate Nuclear Forces Treaty, also der Vertrag über die Mittelstrecken-Raketenwaffen, aufgekündigt. Sie haben das aber zum Anlass genommen, also was muss es eine Vorplanung gegeben haben, nach Informationen, die mir zugegangen sind, die ich im Moment nicht verifizieren kann, aber für möglich und wahrscheinlich halte, dass sie dann tatsächlich in dem Manöver Defender Europe im Jahr 2020, also vor 2 Jahren, vor fast 2 Jahren, dann solche atomaren, umgebauten Mittel- und Kurzstreckenraketen in die Ostukraine geschafft haben. Und zwar wenige Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Und ich kann Ihnen auch genau sagen, wo. Das ist in der Nähe von Tschernobyl. Also das ist so 15, 20 Kilometer südlich von Weißrussland. Kernterritorium sozusagen, die Mitte des weißrussischen Bauches ist da angezielt. Und sie haben es tatsächlich auch 10, 15 Kilometer nördlich von Charkiw, in der Nähe des Donbass, da diese Waffen gelagert und in Stellung gebracht auch. Und ich kann mir vorstellen, dass das für die russische Seite sozusagen ein Schlüsselerlebnis war, wozu die Amerikaner so fähig sind. Und das hat dann eben dazu geführt, dass sie 2021 mit der festen Planung nach vorne gegangen sind. Das nennen wir bei der NATO sozusagen einen Doppelbeschluss. Das haben wir schon mal gemacht bei den Kurzstreckenraketenwaffen. Nämlich gleichzeitig verhandeln und sich militärisch tatsächlich auch vorbereiten. Wobei wir als NATO sozusagen, Washington, wir haben das damals relativ offen gemacht. Wir haben eben diese Mittelstreckenraketen nach Europa gebracht. Wir haben hier aufgerüstet und wir haben gleichzeitig Russland dann Verhandlungen angeboten. Und diese Art oder der Sowjetunion damals, wir haben also im Prinzip das alles offen gemacht. Hätte aber Russland den militärischen Teil dieser Dinge, den man ihnen nicht zugetraut hat in Washington, hätten sie das offen gemacht, wäre die NATO sofort in eine Riesenaktion eingestiegen und hätte diese Pläne vermutlich vereitelt. Das muss man einfach sagen. Und deswegen war das aus Moskauer Sicht und allerdings auch aus meiner bescheidenen Sicht das absolut richtige Vorgehen. Offene Diplomatie, ganz offen. Alles offen auf den Tisch gelegt, mit nichts zurückgehalten, die Sorgen, die Befürchtungen, die Klagen auch über die fortgesetzten Vertragsbrüche und Betrügereien. Denn inzwischen habe auch ich mich nochmal überall schlau gemacht, Budapest-Protokoll, Schutz, also zum Beispiel auch der Ukraine vor Russland wegen Atomwaffen und so weiter, aber eben auch NATO-Russland-Vertrag insbesondere und die nachfolgenden Vereinbarungen, wo vollkommen klar ist, dass die Sicherheit in Europa nicht einseitig von einer Seite auf Kosten der anderen Seite, sozusagen auf einen Sicherheitsverlust der anderen Seite hin, ausgeweitet werden darf. Und bei solchen tatsächlichen Umständen ist es sonnenklar, dass irgendwann eine Antwort erfolgen musste. Und ich erinnere mich auch, ich habe diese Dinge ja erlebt, dass eben in den 90er Jahren zu Beginn mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion rastlos und offen und immer wieder erklärt wurde, die NATO nutzt das nicht aus. Die NATO wird nicht nachrücken. Es war sogar verboten, dass NATO-Truppen überhaupt nach Ostdeutschland gingen. Die Elbe wurde festgelegt als Grenzfluss. Das ist alles gültig. Und bis heute ist es eben tatsächlich so, dass diese NATO-Truppen rotieren. Das heißt, sie werden eingeflogen und wieder ausgeflogen. Da ist ein ständiger Luftverkehr im Gange mit Tausenden von NATO-Soldaten. Und das ist sozusagen der Tatsache geschuldet, dass man sich eben an dieses NATO-Russland-Abkommen hält. Und hat aber eben gleichzeitig zum Beispiel die russische diplomatische NATO-Vertretung, also die Vertretung der Russen bei der NATO in Brüssel, schließlich bis auf 10 Mann herabgesenkt, bis die Russen letztes Jahr gesagt haben, so Freunde, das interessiert uns nicht mehr, wir können hier gerade noch mal eben Kaffee kochen, wir haben einen Fahrer, wir haben einen Pförtner, ja, und dann ist das Personal aufgebaut, politisch können wir nicht mehr arbeiten, bei so geringen Zahlen im Büro. und haben das aufgegeben. Und das wurde dann allerdings wieder angetreten und wurde wieder aufgebohrt, als dann eben die russischen Beklagnisse so laut wurden, weil man gemerkt hat, stimmt, wir haben hier Gesprächsdrähte beendet, die wir vielleicht lieber hätten weiterlaufen lassen und nicht in dieser Form begrenzt, bis die Russen dann weggehen. Aber das ist jetzt natürlich alles eine eher Makulatur, die wichtigen Treffen. Jetzt halte ich hier einen Vortrag, das war jetzt nicht das Ziel, aber das sage ich vielleicht zum Schluss noch, die wichtigen Treffen, die anberaumt waren in den letzten Tagen, Joe Biden, Putin und Lavrov, Blinken, die beiden Außenminister also, sind einseitig von den USA abgesagt worden mit Beginn der Affäre Anerkennung der beiden abtrünnigen Donbass-Republiken diplomatischer, staatsrechtlicher Art durch Moskau.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, hören Sie nun unsere Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung. Liebe Hörerfreunde, wir beginnen unsere heutige Folge mit dem ersten Teil einer Geschichte in Anlehnung an das Werk Golestan von Saadi. Sie handelt von einem Herrscher, der unheilbar erkrankt war. Die besten Ärzte wussten keinen Rat. Da erfuhr der Sultan, dass es in Griechenland einen Arzt gibt, der bisher jeden geheilt hat. Er schickte einen seiner Minister und Verwandte auf schnellen Pferden nach Griechenland. Sie spürten den Arzt auf, berichteten ihm von der Krankheit des Sultans und holten ihn ins Land. Der Sultan hoffte endlich geheilt zu werden. Der griechische Arzt untersuchte den Sultan jeden Tag zu verschiedenen Zeiten und gab ihm Medikamente. Aber es war keine Spur von Besserung festzustellen. Schließlich rief er die Minister und die Gelehrten und Ärzte herbei und sagte zu ihnen: »Ich gebe zu, dass die Krankheit des Sultans sehr selten ist.« Einer der Minister fragte erstaunt: »Müssen wir mit ansehen, wie der Sultan stirbt? Wenn er stirbt, wird ein großes Chaos im Land entstehen. Du musst eine Arznei finden, damit wir ihn wenigstens noch eine Zeit lang am Leben erhalten.« Der Arzt sagte: »Ich werde weitere Untersuchungen machen. Vielleicht wird Gott uns helfen. Ich habe einige versierte Ärzte aus diesem Land nötig.« Der Arzt aus Griechenland machte sich zusammen mit den besten Ärzten des Landes ans Werk und nach 10 Tagen hatte sie tatsächlich die Arznei zur Behandlung der eigenartigen Krankheit gefunden. Sie ließen die Minister und Gelehrten kommen und verkündeten: »Wir haben das Heilmittel für diese Krankheit gefunden, aber es ist kein Anlass zur Freude.« Da wunderte sich der Großvisier: »Wieso das denn? Warum freut ihr euch nicht?« Der Arzt sagte: »Weil wir zur Behandlung dieser Krankheit gezwungen sind, einen anderen Menschen zu töten.« Der Großvezier: »Ich verstehe nicht.« Der griechische Arzt sagte: »Ach, die Krankheit des Sultans ist nur mit der Galle eines Menschen zu heilen, der mehrere Merkmale aufweist.« Die Minister und Gelehrten blickten einander verwundert an. Der Arzt fuhr fort: »Ihr müsst nach jemandem Ausschau halten, der diese Merkmale besitzt.« Wie die Geschichte weitergeht, erfahren Sie beim nächsten Mal, denn nun ist unser Sprichwort an der Reihe. Es lautet: دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. Ein Warenhändler zog von einer Stadt zur anderen. Auf einer seiner Reisen geriet in große Schwierigkeiten. Seine Konkurrenten hatten ihn verleumdet und vor Gericht gebracht. Sie hatten den Kadi bestochen, damit den armen Händler zum Tode verurteilt. Der gewissenlose Kadi ordnete an, dass der ganze Besitz des Händlers zu beschlagnahmen sei und zum Tode verurteilt ist. Als der arme Mann den Urteilsspruch hörte, begann zu schreien. Aber keiner verstand ihn, weil die Sprache des Landes nicht beherrschte. Der Händler ahnte Schlimmes. Keiner hörte auf ihn. War völlig fremd in dieser Stadt und niemand würde ihm helfen. Der Kadi befahl, sei ins Gefängnis zu bringen. Aber der Händler riss sich unterwegs los und suchte das Weite. Schließlich versteckte sich in einem großen Obstgarten.
Mehrere Tage lang verbarg sich der Händler in dem Gebüsch und dem hohen Gras im Obstgarten. Nur in der Nacht wagte sich hervor und pflückte ein paar Früchte, nicht zu verhungern. Der Besitzer des Gartens war ein gläubiger Mensch. Hatte bemerkt, dass sich ein Fremder in seinem Garten befindet, aber mit niemandem darüber gesprochen. Nachdem einige Tage abgewartet hat, was geschieht, gab sich dem Fremden zu erkennen. Sie konnten sich sogar unterhalten, denn der Gartenbesitzer beherrschte die Sprache des Händlers. So erfuhr der Gartenbesitzer, was passiert war. Sah, dass dieser Händler ein guter Mensch ist und von den anderen Händlern überlistet worden war. Da sagte ich werde dafür sorgen, dass du zum Großherrscher gehen kannst und ihm sein Leid klagst, damit du nicht bis an dein Lebensende dich verstecken musst. Der Besitzer des Gartens suchte also den Großsultan auf. Die Nachricht davon, dass der flüchtige Gefangene gefunden wurde und mit dem Sultan der Stadt sprechen will, ging wie ein Lauffeuer um. Der Kadi, der den Armen verurteilt hatte, befürchtete, dass bald alle von seiner Bestechlichkeit und Ungerechtigkeit erfahren. Damit nicht sein Gesicht verliert, ging sofort zum Großsultan. Machte den Händler bei dem Großsultan dermaßen schlecht, dass dieser schließlich davon überzeugt war, dass der Händler nichts anderes als den Tod verdient hat. An dem Tag, als der Händler vor den Großsultan treten sollte, hatten sich viele Schaulustige versammelt, zu erfahren, was geschieht. Aber der Großsultan wollte sich den Angeklagten gar nicht anhören. War fest davon überzeugt, dass dieser Mann ein Betrüger und Verbrecher ist. Ließ selbst den Mann zu Hofe, der die Sprache des Händlers verstand und übersetzen sollte, was dieser sagt, nicht zu Wort kommen. Als der arme Händler gefesselt vor den Großsultan geführt wurde, sagte als erstes, »Niemand hat mir zugehört und der Richter hat mich verurteilt, ohne mich anzuhören.« Der Richter nutzte die Gelegenheit und sagte zum Sultan, »Ich verstehe seine Sprache, redet Unsinn. Ist ein Betrüger und hat die Händler in dieser Stadt bestohlen und einen von ihnen umgebracht.« Der Großsultan sagte, »Das Urteil des Kadis ist in Ordnung. Anscheinend wollte gar nicht hören, was der Händler sagt. Auf der einen Seite versuchte der Besitzer des Gartens, ihn davon zu überzeugen, dass dem Händler zuhören muss. Auf der anderen Seite machte der Kadi und die anderen Lärm, damit der Angeklagte nicht zu Wort kommt. Der arme Händler, der nun auch in Anwesenheit des Großsultans zum Tode verurteilt worden war, geriet außer sich vor Wut und begann, den Sultan zu beschimpfen. Der Kadi, der sah, dass der Angeklagte wütend ist und offensichtlich den Großsultan beschimpft, bat alle, sie sollten still sein, damit der Großsultan die wütende Stimme des Händlers, die sich an ihn richtete, hört. Der Großsultan fragte prompt, was will dieser Mann? Da nutzte der Gartenbesitzer die Gelegenheit und sagte, er betet für euch, Großsultan, damit ihr ihm verzeiht. Der Großsultan schwieg. Der Kadi, der sich die Schimpfworte des Händlers von einem Übersetzer übersetzen ließ, rief aber sofort dazwischen, Majestät, der Gartenbesitzer lügt. Der Kerl da beschimpft euch nach Lust und Laune. Da sagte der Sultan weise, die Lüge dieses Mannes ist besser als die Wahrheit, die du sagst. Wegen dem, was du sagst, droht diesem Fremden der Tod, aber der Gartenbesitzer hat mit seiner Lüge versucht, ihn zu retten. Der Gartenbesitzer bat den Großsultan, über die Geschichte des Reisenden berichten zu dürfen. Alles wurde für den Sultan übersetzt, da gab er den Befehl, dass der Händler freigelassen werde und ihm aller Besitz zurückgegeben werden muss. Den korrupten Richter aber ließ er ins Gefängnis werfen. Seitdem sagt man, Durure maslahat amiz, behas roste fetne angiz. Eine Lüge, die zum Guten führt, ist besser als eine Wahrheit, die Unheil stiftet. Mit diesem Sprichwort will man daran erinnern, dass man manchmal mit der Wahrheit zurückhalten sollte, wenn es darum geht, ein Unheil und eine Ungerechtigkeit, zum Beispiel den Tod eines Unschuldigen, zu verhüten.
Wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück Navoyeram, Melodie des Grams, vorgetragen von Hossein Keshkar.
Oh, آخه چه بلبل برکشم از سین فریادای وای دل وای دل عزیزم ز تو شیرین ترین نادیده فرهاد آی رفیق گشت دورم داد آی ز عشقت ناسبورم داد آی
که از حد گذشت ایام دوری، بیا که از حد گذشت ایام دوری، ز مهجوری کنم تا کی صبوری، اگر دوری تو از چشمانم ای دوست، ولی دائم تو با دل در حضوری، ولی دائم تو با دل در حضوری.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es folgt nun ein Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Smetterer-Todes von Imam Musa Kazem.
Thank you. Wenn wir die Geschichte unvoreingenommen betrachten, sehen wir, welche effektive Rolle die Propheten und großen Gottesfreunde bei der Verbreitung menschenwürdiger Werte gespielt und dass diese Auserwählten stets gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit gekämpft haben. Zu ihnen gehören die Imame aus dem Hause der Propheten des Islams und einer von ihnen war Imam Kasim alaihi salam. Wir trauern in diesen Tagen mit allen Freunden der Prophetenfamilie um diesen großen Märtyrer. Die Nachricht vom Märtyrertod Imam Kasims verbreitete sich in der Stadt von Bagdad, dem Sitz der Abbasiden-Kalifen. Die Menschen strömten zu seinem Haus. Unter ihnen war ein alter Mann, der bitterlich weinte. Als die anderen ihn nach dem Grund fragten, erzählte er, »Einmal war meine ganze Ernte von Ungeziefer vernichtet worden. Es war ein schlimmes Jahr und ich war fast mittellos. Jahrelang war ich auf niemanden angewiesen gewesen und nun fiel es mir schwer, jemanden um Hilfe zu bitten. Ich hatte Schulden machen müssen und überlegte hin und her, wie ich sie bezahlen könnte. Da kam Imam Kasim zu mir und meiner Frau, um sich nach meinem Befinden zu erkundigen. Er fragte, wie groß mein Schaden gewesen war. Ich sagte 120 Dinar. Da reichte er mir freundlich einen Beutel mit 150 Dinaren. Ich war von seinem freundlichen Gesicht, in dem nicht die geringste Spur von Überheblichkeit oder Erwartung eines Gegenlohnes zu spüren war, beeindruckt. Dankbar drückte ich ihm die Hände. Obwohl ich mich unendlich schämte, nahm ich seine Hilfe an. Daraufhin empfahl mir Imam Kasim alaihi salam, ich solle nie die Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit aufgeben. Und nun weine ich, weil wir diesen großen Menschen verloren haben. Es war jemand, den Bescheidenheit und Güte schmückten und dem es sehr wichtig war, den Bedürftigen zu helfen. Imam Kasim war ca. 35 Jahre lang der Imam der Muslime und ihr Wali, ihr lenkender Freund. In dieser Zeit regierten vier Abbasiden-Kalifen, nämlich Mansur, Mehdi, Hadi und schließlich der berüchtigte Harun al-Rashid. Unter Harun al-Rashid musste Imam Kasim die meiste Zeit seiner letzten 14 Lebensjahre im Kerker verbringen. Die Abbasiden, die wieder die Thronfolge aufgrund von Erbe eingeführt hatten, waren sämtlich Tyrannen. In ihren Palästen vergnügten sie sich und häuften mit den Eigentümern, welche sie der Bevölkerung wegnahmen, Reichtum an. In der Gesellschaft waren im Interesse der Kalifen verzerrte Ansichten über die Religion im Umlauf. Zudem herrschte Not unter dem Volke. Imam Kasim bekümmerte diese Missstände sehr und er kämpfte gegen sie an. Seine Ziele verfolgte er auf zwei Wegen. Zum einen kapitulierte er nicht gegenüber den Unterdrückern und zum anderen setzte er sich für die Verbreitung des wahren Islams ein. Imam Kasim verweigerte jegliche Zusammenarbeit mit den Abbasiden-Herrschern und riet seinen Freunden davon ab, mit ihnen Handel zu treiben oder sich in ihren Dienst zu stellen, um zu verhüten, dass diese Tyrannen noch mächtiger werden. Aber er nutzte auch die positive Einstellung einiger, die bereits im Regierungsapparat tätig waren, um die hohen Ziele des Islams voranzutreiben. Einer der Freunde Imam Kasims war unter Harun zum Wesir geworden. Er hieß Ali ibn Yaqtin. Aufgrund der Weisungen, die Imam Kasim alaihi salam ihm gab, konnte dieser Wesir geschickt einige wichtige Maßnahmen zugunsten der Freunde der Prophetenfamilie durchführen.
Gemäß dem Koran sind das Gebet und die Geduld die beste Hilfe für den Menschen auf dem Weg von Wahrheit und Recht. Auch Imam Qasim hat bei diesen beiden Halt gesucht und sich nicht vor den Unterdrückern gefürchtet. Einmal begegnete Harun al-Rashid, der Abbasiden-Kalif, Imam Qasim neben der Kabe in Mekka. Da sagte Harun zu Imam: Bist du derjenige, mit dem das Volk heimlich ein Bündnis schließt und den es zu seinem Führer wählt? Imam Qasim antwortete Harun: Ich regiere über die Herzen der Menschen und du über ihre Körper. Auf diese Weise machte er Harun auch klar, dass nur die Edlen aus dem Hause des Propheten die Würde besitzen, die Menschen zu verwalten und zu führen. Imam Qasim setzte die Wissensbewegung seines Vaters Imam Sadiq fort. Die Gelehrten scharten sich um ihn. Muhammad ibn Nu'man, der ein hervorragender Gelehrter jener Zeit war, sagt über Imam Qasim: Musa ibn Ja'far alaihi salam ist ein endloses Meer des Wissens, welches rauscht und rauscht und die Saatkörner des Wissens in alle Richtungen ausstreut. Einer der Schüler Imam Qasims war Hisham ibn Hikam. Hisham besaß großes Wissen und eine starke Logik und deshalb nahm er erfolgreich an wissenschaftlichen Diskussionen teil und besaß eine Überzeugungskraft, gegen die keiner ankam. Eines Tages sagte Harun, der Abbasiden-Kalif, über Hisham: Wenn Leute wie er derartig Musa ibn Ja'far lieben und unterstützen, hat meine Regierung dann überhaupt noch Chancen? Daraufhin gab er Befehl, Hisham sei eine Zeit lang einzusperren. Musa ibn Ja'far alaihi salam war für sein kluges und geduldiges Verhalten bekannt. Sein Beiname Qasim deutet auf seine Selbstbeherrschung hin. Qasim bedeutet jemand, der seinen Zorn herunterschluckt. Wenn jemand den Imam aus Unwissenheit oder weil ihn die Feinde ausgehetzt hatten, beleidigte, zeigte er keinen Unwillen, sondern beherrschte sich und blieb geduldig. Manchmal beschenkte er einen solchen Menschen sogar. Imam Qasim wurde lange von Harun eingekerkert, aber das konnte ihn nicht daran hindern, Recht und Wahrheit zu sprechen. Er schrieb im Gefängnis einen Brief an Harun, in dem stand: Harun, kein harter Tag vergeht für mich, ohne dass nicht auch ein Tag von deinen guten Zeiten verstreicht. Aber wisse, wir beide gehen auf einen Tag zu, nämlich den Tag der Auferstehung, an dem die frevelnden Unheilstifter den Schaden haben werden. Für Harun war es unerträglich, dass Imam Qasim ihm so offen die Wahrheit sagte, und so gab er schließlich den Befehl zur Vergiftung dieses Ehrwürdigen. Auf diese Weise wurde Imam Qasim 183 Jahre nach der Hijra zum Märtyrer, ca. 799 nach Christus. Wir kondolieren erneut anlässlich des Jahrestages seines Märtyrertodes und schließen mit einigen Worten von ihm: Das Zusammensein mit religiösen Menschen führt zur Würde im irdischen Leben und in der Ewigkeit. Und die Ratschlagung mit einem wohlwollenden, weisen Menschen führt dazu, dass Gott Seligkeit, Wohltaten und Gelingen schickt. Imam Qasim hat auch gesagt: Das Beste nach der Erkenntnis Gottes, durch das ein Diener Gott näher kommt, sind das Ritualgebet, gute Werke an den Eltern und die Befreiung von Neid und Selbstgefälligkeit. Und noch ein Wort, das er zu Hisham sagte: Das Wohl, das den Menschen am schnellsten erreicht, ist die Belohnung für gute Werke, und das Übel, das ihn am schnellsten ereilt, ist die Strafe für Frevel und Unrecht.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin und Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.